Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1. Kreuz und quer durch die Schweiz.
Präsentiert von Mammut, mammut.ch und Schweiz Tourismus.
Ganz herzlich willkommen zu dem Kreuz- und Quer-Treffpunkt von der Dash Alp auf über 2000 Meter. Die Bergsicherheit, Bergrettung, das ist ein Thema. Ich darf ganz schnell den Bruno Jelk, Rettungschef von Zermatt, fragen. Guten Morgen, Bruno Jelk.
Morgen.
Der letzte Einsatz, den Sie hatten, ich glaube am Samstag war das, war ziemlich eine tragische Sache.
Ja, wir sind aufgeboten in Grand Combe. Dort ist ein Absturz gemeldet und wir sind hier geflogen und leider haben wir da ein bisschen einen tragischen Fall gehabt. Da ist eine Familie abgestürzt, Vater, Mutter mit der 14-, 15-jährigen Tochter und die sind leider alle drei tot gewesen. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein tragischer Fall für Overtreter.
Bei der Bruno Jelk, der das seit ganz, ganz langen Jahren macht und immer wieder tote Berge muss, ist, wenn er an so einem Fall herläuft und Bergsicherheit und wie man mit dem Helikopter, mit den Bahren, mit den Seilwinden Leute aus Felswänden, aus Gletscherspalten rausholt, das wenn wir ihn im Verlauf der nächsten beiden Treffpunktstunden ganz, ganz näher bringen. Mein Name ist Tommy Scherrer, wünsche Ihnen viel Spannendes und viel Vergnügen.
If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you flow in love, come quench me? If I said you have a talk all night about the weather, could tell you about my friends out on the coast. I could ask a lot of crazy questions or ask you what I really want to know. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you flow in love, come quench me? If I said you have a beautiful body, would you hold it against me?
Fall so soft against a window. Sun can shine so bright up in the sky. But Daddy always told me, don't make small talk. He said, come on out and say what's on your mind. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you flow in love, come quench me? If I said you had
kreuz und quer durch die Schweizer Alpen. Wir sind im Mattertal in dieser Woche unterwegs. Das ist das Tal, wo am Schluss Zermatt, der Kurort und der Berg, das Matterhorn, thront. Es hat rund um Zermatt 21.400. Wir sind also im hochalpinen Gebiet unterwegs. Und wir sind heute, jetzt gerade da, auf der Täschalp. Das ist auf 2220 Meter oben, auf dem Europaweg. Da gibt es auch eine Hütte, die Europawegehütte. Und die Hütte betreibt der Benny Willisch. Herzlich willkommen. Treffpunkt, Herr Willisch.
Ja, guten Abend, Thomas. Ich bin der Beni, wir haben hier die Hütte und wir haben die seit 40 Jahren betrieben mit meiner Frau zusammen. Und das ist eigentlich noch so eine richtige urige Hütte, wo noch kein Licht, also kein Strom und nichts ist. Man muss noch mit Holz feiern. Und nachher haben wir hier Gero, die Gäste, die Matratzenlager sind. Und die haben bewirtet nach jeder Einzelnen. Und nachher haben wir hier noch in Kühalpen, hier bei der Schalp. Und eine schöne Kapelle mit einem wunderschönen Kristall drin.
Was hat der Kristall für ein Bewandtnis?
Ja, das ist ein Künstler, der Theo Imboden. Und der hat das so kreiert. Und damals war ein uralter Altar drin, der eine gewisse Richtung hatte. Den hat man so ersetzt. Und jetzt ganz klar, das lohnt sich, da mal hinzuschauen. Weil wenn die Sonne ist oder so, ist da immer eine andere Atmosphäre drin.
Also kommt gerade mal in die Berge, hört man Geschichten. Das ist unglaublich. Es ist natürlich auch eine wilde Gegend, es ist eine mystische Gegend. Jetzt habe ich gerade, Herr Willis, heute Morgen gesehen, glaube ich, eine Gruppe von 3 Leuten, die kurz bevor wir angekommen sind, hier oben aufgebrochen sind. Woher sind die gegangen oder woher gehen die?
Ja, die meisten gehen auf Zermatt. Wir sind ungefähr 2 Stunden neben der Sonnecke. Und es lohnt sich auch von Zermatt, von der Sonnecke noch durch bis auf die Trivelalpen zu laufen. Das sind wunderschöne Wanderwege mit diesen Orfen. Und
das ist genau das, was wir heute auch vorhaben. Wir laufen genau auf dem Höhenweg auf die Sonnecke hinten. Jetzt weiss ich, dass glaube gestern da oben nicht nur eine Wandergesellschaft war, sondern eine Geburtstagsgesellschaft. Das hat, glaube ich, wenn es mir recht ist, ein Deutscher seinen 70. Geburtstag feiern bei euch oben. Wie ist das dazugekommen?
Ja, der hat das Ganze originell gemacht. Der hat Hackbrettler und Horobläser von Zermatt, das Alphoro. Und den hat er hier noch selber gejodelt und hat Freude gehabt. Der ist unten an der Tasche, der Video, im Hotel Monte Rosa. Und dem hat das sehr gefallen. Und der hat noch Kühe gesehen. Die Kühe noch aufgetrieben. Das war also wunderbar.
Was hat es als Geburtstagsmenü?
Ja, das hat es wahrscheinlich etwas Spezielles gegeben. Wahrscheinlich Roggenbrot und Speck und Wurst.
Einfach super fein. Alles Produkt von da oben. Was noch ein bisschen gefehlt hat, möglicherweise, ist das Jodeln. Da haben wir vorher, kurz vor der 9, Zina gehört, unsere prominente Mitwanderin, Popsängerin. Und wir haben den Robin Cornelius, den Chef der Textilfirma Switcher, gehört, der das versucht hat zu üben. Wie weit sind wir gekommen, Zina, mit dem Jodeln?
Wir haben das uns gewidmet auf eine Vierergruppe. Es hat es ein bisschen gestützt, es klingt super im Berg, aber ich habe das Gefühl, wir haben hier die ganzen Leute ein bisschen geweckt. Vorher sind noch gerade 3 an die Beine gekommen. Ich glaube, die haben wir jetzt ein bisschen aufgeweckt. Aber man kann sich auch noch viel schlimmer wecken, als so mit einem Alpjodel, wie wir noch gemacht haben. Es kommt gut, wir müssen noch ein bisschen üben, aber der Robin macht das super und mit Inbrunst. Und genau die Einstellung braucht es.
Wir haben noch den ganzen Tag Zeit, Robin, oder? Wie kommt das an, wenn man so das erste Mal im Leben überhaupt versucht zu jodeln? Es hat vorher eher so ein bisschen wie ein junger Gückel tönt oder wie der Tarzan. Langsam kommt es aber.
Ja, Tarzan versucht jedes Kind aber eine Jodel mit Sina. Ich bin ein bisschen schüchtern, weißt du. Wären wir allein, wir beide. Wir haben 3 Stunden, ich habe gerade gehört, wir haben 2-3 gute Stunden zu wandern bis Zuniga.
Genau.
Und dann werden wir sicher am Ende der 3 Stunden jodeln können.
Gut, wir sind gespannt, Sie die Hause hoffentlich auch. Wir probieren es immer wieder, nehmen das immer wieder auf. Jetzt wenn wir im Treffpunkt als nächstes dann vor allem über Bergsicherheit, über Bergrettung reden und haben bei uns verschiedene Gäste rein. Haben Sie schon ganz kurz gehört, das ist der Bruno Jelk, der Rettungschef von Zermatt. Wir haben dann aber auch noch Bergführer da bei uns. Bleiben Sie dran. Der Treffpunkt live von der Täschalp.
A cloak you wear.
Jetzt im Juli ist Hochsaison da im Mattertal, aber auch im Rest der Schweiz in den Bergen oben. Es sind Leute, die am Wandern sind, es sind Leute, die am Bergsteigen sind, es sind Leute, die über Gletscher reinlaufen. Und in der Schweiz weiss man, das Rettungswesen ist ziemlich auf einem hohen Stand, ist gut organisiert. Wir werden in den nächsten paar Minuten das Rettungswesen da vom Mattertal anschauen. Der Rettungschef von Zermatt, das seit über 30 Jahren, seit 31 Jahren macht, ist Gast bei uns auf der Terschalp. Wir haben schon kurz gehört, Bruno Jelk. Nochmal herzlich willkommen, Bruno Jelk.
Guten Tag miteinander.
Bruno Jelk, Sie haben tausende von Leuten schon gerettet, hunderte davon tot, geborgen. Das ist gerade passiert, der Samstag, eine Familie, drei, die Eltern, ein Kind, sind umgekommen bei einem Unfall. Wenn man jetzt die über 31 Jahre, wo Sie das machen, wo Sie Leben retten, wo Sie Leute retten, anschaut, was sind denn die gröbsten Fehler? Was machen denn die Leute falsch? Oder ist einfach die Natur unberechenbar und sie machen gar nichts falsch und es ist einfach ein Risiko, wenn man sich im Hochalpinen bewegt?
Also das Problem, das wir hier in den Bergen haben, ist einfach die Sicherheit. Und es gibt Leute, die Pech haben. Wir haben viele Pechunfälle, die einfach bedauerlich sind, dass das passiert. Und dann gibt es natürlich Leute, die halt ein bisschen das Risiko herausfordern. Wenn man ohne Seil über einen Gletscher läuft, dann ist die Gefahr grösser, dass man halt zuunterst in einer Spalte landet. Oder wenn man das Verhältnis nicht beachtet, wie am Matterhorn, wenn schlecht Wetter ist. Und der Hüttenwart tut sogar noch informieren, dass sie schlecht sind. Soll ich nicht gehen und trotzdem gehen. Und ich glaube, die Gruppe nehme ich ab mit den Möglichkeiten von den Informationen, die man heute hat. Aber es ist nicht so oft. Teilweise muss man noch begreifen, es gibt Leute, die von weit her kommen, grosse Reisen machen und dann steht es vor diesen Bergen und haben viel Geld ausgelegt, für anzureisen. Und da ist natürlich die Gefahr gross, dass sie trotzdem gehen. Und das ist ein bisschen das Problem, das wir haben.
Also Sie meinen, trotz der neuen Medien, Internet, Handy, wo man sich wirklich gut informieren kann, haben sich die Leute nicht wirklich bessert, im Sinne von, dass sie sich darauf vorbereiten, auf die Tour, die sie machen und dann halt allenfalls eben nicht gehen.
Also die Gruppe, habe ich glaube, die nehme ich ab mit diesen Informationsmöglichkeiten, aber das ist überhaupt nicht so, die nimmt nicht ab, die bleibt. Es ist vielleicht auch noch ein bisschen die neuen Geräte, die neuen Möglichkeiten, wenn man schaut, die alten Bergsteiger haben mit schlechtem Material grosse Touren gemacht und heute hat man Mittel und technische Mittel, man hat das Handy, wenn man dann nicht mehr geht, kann man noch telefonieren, das tut vielleicht also ein bisschen das Ganze fördern. Und das moderne Rettungswesen ist vielleicht auch noch ein Grund, aber im Rettungswesen ist mein Ziel einfach, die Leute, die Pech haben, die müssen wir können retten, professionell retten, das ist ein Thema. Und das andere Problem, wo wir haben, wir müssen unsere Sicherheit so hoch als möglich haben, da brauchen wir auch gute Ausbildung und gute Ausrüstung. Und wenn einer halt mehr Risiko eingeht wegen dem, dann ist es natürlich schon immer ein Problem. Und unsere Aufgabe ist, die Leute zu retten, ob sie Fehler gemacht haben oder nicht. Das ist nicht unser Problem, für das haben wir den Richter, der das analysieren, wie das Problem ist. Aber unsere Aufgabe ist, die Leute zu retten, ob sie Fehler gemacht haben oder nicht, das spielt keine Rolle.
Stimmt das, Bruno Jelk? Ich habe in einem Interview gelesen, das Sie gegeben haben, dass Sie gesagt haben, nicht einmal 1% von all den Leuten, die Sie retten oder die gerettet werden, bedanken sich nachher.
Ja, das ist ja so. Das hat sich auch nicht geändert. Ich habe auch das Gefühl, da hat es verschiedene Faktoren. Die Leute, die Umfälle haben, haben Schuldgefühl und die vielleicht nicht gerne sich nochmal melden. Und dann gibt es andere, die sagen, das ist eine Arbeit wie jede andere. Oder das ist ihre Aufgabe, eine Ambulanz zu fahren, geht die Leute auf der Straße oder zu den Häusern reichen und hat auch nicht das Dankeschreiben. Ich glaube, es sind eher verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es gibt Leute, die sich sehr bedanken, die sich jedes Jahr melden, das geht's, aber es ist, wie gesagt, nicht 1%.
Ich habe mir vorher überlegt, was Sie erzählt haben, dass die neuen Medien dazu führen, dass man sich einerseits könnte informieren, was aber nicht passiert, und andererseits Handy so ein bisschen braucht zu euch vom Rettungswesen wie das Taxi-Handy, dass man relativ schnell anruft. Dann haben wir überlegt, wie findet ihr denn eigentlich die Leute? Leute, die sich verlaufen haben, Leute, die im Nebel sind, Leute, die erschöpft sind. Wissen die immer präzise, wo sie sind und könnten das auch beschreiben?
Also heute ist es besser mit dem Handy. Ist es besser, man kann sie ausfragen, wo sie gestartet sind. Wichtig ist immer der Ausgangspunkt und was sie für Natur vorgesehen haben. Und dann kann man sich ein bisschen ein Bild machen. Man kann Gebiete ausschließen und andere muss man dann besser analysieren. Das hat man heute ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber wenn sie es überhaupt nicht wissen, zum Beispiel habe ich Telefon hier und da von einem Gletscher, sie sich verlaufen, wissen nicht, was es ist im Nebel, dann kann man nicht sagen, ihr müsst links oder rechts gehen. Dann sagt man am Gletschertür warten, bivakieren, bis es besser kommt. Und so muss man einfach ein bisschen analysieren, wenn zum Beispiel im Matterhorn, wenn einer sagt, dass ich in der Garellhütte gestartet, dann weiss man, wann er ist. Das ist nicht so schlimm, aber also auf den Gletschern und den Wäldern und so ist es schon nicht immer einfach. Man hat dort bessere Möglichkeiten. Jetzt ist auch der App von der Ego und da kommt Koordinaten sogar über die Meldung ein. Da ist natürlich wieder ein Mittel da, wo man sie besser orten kann.
Sie sind ein ganz innovativer Mensch, auch was Technik vom Rettungswesen anbelangt. Also Sie haben die Elkstangen erfunden. Können Sie nachher schnell erklären, was das ist? Sie haben ein Bahnsystem erfunden, wie man Leute aus unwegsamen Gebieten kann abtransportieren. Sie haben ein System entwickelt, wie man mehrere Leute mit dem Helikopter wegtragen kann. Ein Dreibein mit einer Winde dran, wo man aus Gletscherspalten die Leute aufholen kann. An was sind Sie jetzt gerade dran?
Also jetzt sind wir alles ein bisschen verbessert. Es gibt neue Mittel, es gibt neue Materialien. Wir haben immer noch das Problem, dass wir teilweise einfach schwere Geräte haben. Die tun wir jetzt noch probieren anzupassen. Dann bekommen wir wieder neue Vorschriften. Jetzt gerade bei den Winden haben wir das Problem. Die Winden sind alt und jetzt sind wir gerade dran, neue Winden wieder zu produzieren. Aber das ist immer ein bisschen eine schwierige Sache. Das muss zertifiziert sein. Sobald man Leute anheicht, an ein Gerät, muss das alles überall zertifiziert sein. Und das ist, man tut jetzt die Geräte, die jetzt sind, alle ein bisschen verbessern. Besseren und neuen Stand anpassen.
Bruno Jelk bleibt bei uns, Rettungschef von Zermatt. Neu dazu kommt in ein paar Minuten der Klaus Auftenplatten. Er ist Präsident vom Bergführerverein Zermatt. Mit ihm gehen wir dann morgen oder übermorgen, je nach Wetter, aufs Breithorn. Und von ihm werden wir hören, was er für Erfahrungen macht mit seinen Leuten, die zum Beispiel ihn buchen und mit ihm auf eine Tour gehen.
Stabile erano le mie scarpe nere. vidi stagliarsi fra alberi e cielo, e dopo un piccolo volo camminare monche rapida. Avrete anche voi visto camminare le aquile. Vidi stagliarsi fra alberi e cielo, e dopo un piccolo volo camminare monche rapida.
Kreuz und quer sind wir unterwegs diese Woche im Mattertal. Jetzt gerade sind wir mit dem Treffpunkt live auf dem Europaweg heute, auf über 2000 Meter. Da, wo wir jetzt sitzen, sehen wir sehr schroffe, steile Felswände. Es ist zwar noch grün, wir sind gerade so knapp an der Baumgrenze und im Hintergrund sehe ich den Schali- und Weisshorngletscher. Und neben mir sitzt jetzt auch der Klaus auf dem Platten. Wir schauen immer wieder so ein bisschen den Himmel rauf, weil nach dem Treffpunkt, so nach den Elfen oder kurz vor den Elfen, wandern wir los auf dem Europaweg. Und ja, beim Wetter ist das natürlich immer so eine wichtige Sache. Wenn Sie jetzt aufschauen, Klaus Häftenplatten, mit Ihrer langen Erfahrung, Präsident vom Bergführerverein Zermatt, wann kommt es regnen? Sie spüren das sicher in den Knochen oder zuckt es irgendwann?
Ich weiß nicht, ob man im heutigen Zeitalter im Bergführer noch darf eine Wetterprognose machen darf. Mit den Meteorologen, die wir heute haben, die haben viele größere Möglichkeiten und kennen das sicher besser als wir. Aber ich würde sagen, solange der Wind ist, passiert nicht so viel. Wenn es von Süden kommt, sobald der Wind sich beruhigt, wird es anfangen regnen. Ich würde jetzt sagen, so am Nachmittag 2-3 ist jetzt meine Prognose. Aber die Spezialisten wissen das besser.
Ich bin gespannt. Wir haben so gegen die Viertel vor 11 Christian Jutz von SF Meteo bei uns, der uns versucht, präzise für die Region, wo wir da sind, zu sagen, wie es heute wird und wie es in den nächsten Tagen wird. Aber trotzdem, das Wetter, das ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor. Also die Einschätzung, wie es wird, nehme ich mal an, das ist Handwerk, das einfach dazu gehört, wenn Sie mit einer Gruppe losziehen?
Ja, das ist natürlich eine Grundbedingung. Und heute ist jeder Bergführer tut sich da über das Internet mit dem Meteo SMA informieren und anhand von dem und das Urteil fällen. Und vielleicht im letzten Moment entscheiden, soll ich jetzt gehen oder soll ich nicht gehen. Aber die Grundlage ist sicher das SMA von der Schweiz.
Sie waren mit einer Gruppe auf dem Breithorn. Dorthin wollen wir morgen oder übermorgen, je nach Wetter, auch mit einem Hörer von uns gehen, mit dem Peter Schmidt, der noch nie auf einem 4000er oben war. Kommt das häufig vor? Das ist so ein Klischee, das wo, ja, wo man einander so erzählt im Unterland, dass die Leute, das Matterhorn ist ja der Berg im Mattertal, 4477,52 Meter, habe ich gestern gerade noch schnell nachgeschaut, dass man dort die Leute aufzieht und aufstößt. Stimmt das aus Ihrer Erfahrung? Oder ist das ein blödes Klischee?
Also auf das Matterhorn oder auf das Breithorn, meinen Sie jetzt?
Auf die Berge und auf die 4000er. Es hat ja neben dem Matterhorn 21 4000er da rundherum.
Also im Prüfziehen kann man keinen laufen, man sieht das selber. Die Grundkondition muss da sein. Der Bergführer kann gute Tippen geben, kann man sagen, tu nicht schnell laufen, tu klettern, tu nicht zu viel ziehen, tu da auftreten und so weiter. Wir machen Pause. Der kann immer da Instruktionen geben, aber die Läufer muss jeder selber ziehen. Das gibt es nicht.
Das heisst, es braucht gewisse Grundvoraussetzungen, die geprüft werden. Wenn jemand kommt und sagt, Klaus Häftenplatten, ich würde gerne aufs Matterhorn, dann müssen Sie ja irgendwie wissen, was der Mensch kann.
Also Matterhorn haben wir jetzt sehr viele Leute, die nur das Matterhorn machen wollen. Und wir jetzt vom Verein, vom Bergführerverein eingeführt, dass man zuerst eine Trainingstür macht. Dass man nicht einfach mit einmal geht, der wirklich keine Ahnung hat von Bergsteigen. Weil wir nachher haben wir Reklamationen, die Preise sind relativ hoch und wenn man ein Drittel vom Aufstieg schon wieder umkehren muss, ist das schlecht für den Gast und für den Namen des Führerverein. Dann machen wir jetzt immer eine Trainingstür und dann kann man entscheiden, er ist fähig oder er ist nicht fähig.
Wo trainiert man das? Wo kann man das abprüfen?
Also wir jetzt der Mathe, das Riffelhorn, da kann man mit dem Zug Richtung Korne geraten, nachher ist man dann in einer halben Stunde im Einstieg. Und da macht man Klettertür von 4 Seillängen und so einen Abstieg. Und dann haben wir hinten gegen Süden haben wir noch so eine Abseilstelle eingerichtet, wo fixe Seile nicht drin sind. Und dann kann der Gast mal probieren, wie das ist. Genau gleich wie ein Matterhorn. Das kann er einfach da üben.
Dann beobachten Sie, schauen Sie, wie benimmt sich der am Fels, am Seil und dann sagen Sie, ist gut oder ist eben nicht gut. Es kommt also vor, dass Sie Leute abweisen und sagen, nein, mit Ihnen gehe ich sicher nicht aufs Breithorn oder aufs Matterhorn oder welchen Berggipfel das dann auch ist.
Ja, wenn man mit den Leuten in den Bergen ist, sieht man innerhalb 10 Minuten, ob einer ein bisschen trainiert ist oder ob er Fähigkeiten hat, das sieht man schnell.
Was ist für Sie der Reiz, das zu machen, mit zum Teil Leuten, die nicht so geübt sind, in die Rauchbergwelt aufzugehen?
Ja, der Reiz ist, wenn man mal Bergführer das Diplom macht, dann ist man von Natur aus schon mit den Bergen verbunden. Und dann geht man gerne in die Berge. Und nachher nimmt man sich einfach die Geduld mit einem Gast, das auch noch zu machen. Und das ist immer ein super Erlebnis. Und man lernt da sehr nette Leute kennen, wo man das Leben lang Kontakt hat. Und einfach nachher ein Freund ist für das Leben und nicht nur für das Bergsteigen.
Wie reagieren die Leute, wenn sie das erste Mal auf einem 4000er oben sind? Was haben sie da alles schon erlebt?
Ja, die tun ja gerne, die sind richtig befreit. Das ist ein Erlebnis, das man nicht beschreiben kann, würde ich sagen. ich mache auch ab und zu ein bisschen extremere Türen, wenn man nachher auf dem Gipfel ist. Ist man richtig im Hoch und hat so ein Gefühl, wie die Spitzensportler, wie sagen sie denn dann?
Das Adrenalin hoch, oder so.
Ja, bis, genau. ja.
Das heisst, er wird umarmt, gefüttert, geküsst.
Ja, der Erleichterung ist auch da, ich habe es geschafft und super und bravo. Und das ist ein schönes Erlebnis, wenn die Leute so zufrieden sind.
Und dann, das habe ich mir schon sagen lassen, ist es sehr wichtig, dass man aufgrund von der Euphorie beim Abstieg nicht die Vorsicht dann außer Acht lässt. Beim Abstieg passiert ja, glaube ich, relativ viel Unfall.
Ja, der Abstieg ist eigentlich zum Beispiel vom Matterhorn ist viel schwieriger als der Aufstieg, oder? Und geht viel mehr in die Beine. Und im Aufstieg kann man sich natürlich immer schön oben anheben. Man sieht, was man macht. Hingegen beim Abstieg muss man die Tritte nach unten machen. Man sieht weniger, wo man dort auftreten und braucht einfach viel mehr Erfahrung abzuklettern, ohne dass man Fehler macht. Dann passieren da mehr Unfälle und die Müdigkeit kommt eben auch noch dazu.
Der Treffpunkt live von der Europaweg heute. Wir nehmen uns den Europaweg heute auch noch unter die Füße bis zu der Sunecca. Unsere beiden prominenten Mitwanderinnen, Zina, die Popsängerin, und Robin Cornelius, der Chef der Textilfirma Switcher, haben jetzt die ganze Zeit zugelassen. Nimmt mich wunder, was den beiden durch den Kopf gegangen ist, wo wir so über Sicherheit und Bergrettung geredet haben. Das als nächstes im Treffpunkt.
I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister's race. He's a part of heaven's plan. Talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Little children in a poor country. I got my ticket to heaven, an everlasting life. I got it right all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Paradise. Got my ticket to heaven.
Ticket to Heaven, Dire Straits. Und wir sind im Vergleich zu einem Haufen Hörer, die ja eher wahrscheinlich im Flachland zuhören, näher am Himmel. Weil wir sind auf 2200 Meter oben, auf der Europaweg heute. Und nehmen da dann, ja, so in einer guten Stunde ungefähr, unsere erste Etappe unter die Füße. Wir wollen aber zuerst noch bis kurz vor den 11 über Bergsicherheit, über Bergrettung reden. Wir haben verschiedene Fachleute eingeladen, aber natürlich auch mit dabei unsere beiden prominenten Gäste. Das ist Zina Popsängerin und das ist der Chef von der Textilfirma Switcher, der Robin Cornelius, der uns heute beide begleitet. Ihr habt vorher aufmerksam zugelassen, Zina, wo wir da mit den verschiedenen Fachleuten geredet haben. Was ist so durch den Kopf gegangen, Zina?
Ich bin beeindruckt von dem Berg und was da alles passiert und kann passieren natürlich. Und wie viel das es braucht, eben zum Beispiel für Leute sicher auf den Berg und wieder einen Brich zu feiern. Was alles kann passieren, was sicher sehr oft unterschätzt wird. Und dass man sich das eher bewusst macht, wenn man eben um so zulässt und kehrt, was das eigentlich alles beinhaltet, so einen Beruf. Es ist nicht ein Spaziergang. Also es braucht wirklich einiges. Und ich habe Respekt vor dem Berg. Ich bin jetzt gespannt, welche Wanderung weitergeht, mit Regen oder ohne Regen. Aber das sind natürlich 4000er, das sind nochmal ganz andere Geschichten. Und ich habe mich dann gefragt, wäre ich denn eigentlich genug fit für so eine Tour? Ich bin mir nicht sicher. Also die Lust auf einen 4000er, ja, sicher, einmal erleben, aber längt es denn euch wirklich? Also das müsste ich mich dann euch fragen.
Das heisst, du bist gar noch nicht auf einem 4000er oben gewesen?
Ja, mit dem Helikopter, aber das zählt natürlich nicht, das ist mir klar. Nein, eine richtige Bergtour, das wollte ich gerne wirklich irgendwann einmal machen, aber das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen.
Du kommst ja selber aus dem Lötschental ursprünglich, bist dort aufgewachsen, bist dann auf Genf und jetzt im Moment lebst du in der Nähe vom Allwilersee, Kanton Aargau. Wenn man in der Bergwelt aufwachst und du jetzt wieder da so ein bisschen zurückkommst, du auf über 2000 Meter oben bist, hat man dafür eine Beziehung dazu? Eher so eine, ja, ich kenne es halt. Oder ist es mehr, bist du dir mehr bewusst, was da oben abgeht, Klima, Härte, was alles kann passieren? Es kann ja innerhalb von einer halben Stunde das Wetter total ändern. Man kann den Weg verlieren und ja, man kann innerhalb von 2 Stunden kann man sterben oder 3 Stunden. Das ist ja schon noch eine andere Sache, wieder wenn man sich irgendwie im Flachland bewegt.
Absolut. Ich bin im Berg auch immer mehr am Leben dran, aber auch mehr am Tod. Also die Bergwelt, die hat eine Stärke und die hat eine Kraft und das hat einen Einfluss auf den Mensch. Und ich spüre immer wieder, wenn ich jetzt zurückkomme, dass ich die Hälfte von meinem Leben außerhalb vom Wallis verbrungen habe, ich immer noch im Herz und meine Wurzeln auch im Wallis sind, dass ich ein Walliser bin, der immer wieder zurückkommen muss, wieder mal ein bisschen einschnüffeln. Das kehrt dazu und das ist ein gutes Gefühl. Ich fühle mich sehr wohl. Und auch wenn ich die Leute sehe, mit diesen Leuten rede, es ist ein, man identifiziert sich unter Walliser. Man hat eine andere Ebene. Und das ist ganz schön zu sehen und zu spüren.
Es ist eine gewisse Magie, die da mitschwingt. Robin Cornelius nimmt mich wunder, ursprünglich aus Schweden. Also es ist, der Papa kommt aus Schweden. Ich nehme an, sie sind auch dort zeitlang aufgewachsen. Schweden hat schon auch Berge, aber ist im Süden und relativ flach. Was haben Sie für eine Beziehung zu der hochalpinen Welt?
Ja, eigentlich, ich bin im Alter von 1 Jahr in der Schweiz gekommen mit meinen beiden Eltern und ja, in Schweden hast du endlose Wälder. Nein, ich bin aufgewachsen hier und ich habe jetzt sicher gute 30 Jahre in Verbier verbracht. Und da gehen wir 5 Uhr am Morgen oder 3 Uhr, die Sentier des Chamois, wie sagt man Chamois auf
Gemsen?
Ja. Und das ist auch eine riesige Erfahrung. Aber ich sage dir, große Berge, mittlere Berge, wenn ich sitze hier, vorne Herr Willisch, und er erzählt, dass du bist hier seit 40 Jahren.
Das ist der Wirt von der Europaweg heute, ja?
Ja, genau. Und ich bin vorgestern von Indien zurückgekommen und einige Wochen bin ich wieder in Indien und dann in China. So, was macht es Sinn, rund um die Welt 3-mal pro Jahr zu fahren? Das Beste hier, weißt du, was es ist? Ohne Netzwerk für Handy. Dann bist du einmal frei. Aber wenn Bruno erzählte über diese Bergstange, ich gucke oben, die langsam aber sicher kommen die Wölke. Also ich bin kein Meteorologe, aber ich denke, wir werden ein bisschen hart haben. Nein, aber das ist schon gut. Solange du kommst mit, Bruno, wandern, ja. Dann sind wir sicher, ja.
Bruno Jelk, der Sicherheitschef, der uns mitbegleitet, und der Robin Cornelius hat die Bruno Jelk-Stange, das ist eine Erfindung von Bruno Jelk, erwähnt. Er soll uns das nachher noch erklären, was das genau ist, oder?
Das kannst du wieder erzählen. Für die Seile, wenn der Helikopter geht, neben der Wand oder der Berg, um die Seile zu nehmen, wie ein Fischermann. Das ist genau die gleiche Idee.
Um das Seil zu holen, weil der Pilot kann ja das Seil nicht in die Hand bringen mit 100 oder 150 Meter. Er sieht ja das nicht. Dann brauchen wir die Stange, um das Seil hereinzuholen, damit man sich wieder anhängen kann zum Ausfliegen.
Das ist eine von seinen Erfindungen. Man könnte noch über die Rettung per Helikopter, das haben wir gar noch nicht angesprochen, das ist eine ganz wichtige Sache, ist eine ganz heikle Sache. Können wir auch noch schnell reden, als nächstes hier im Treffpunkt live von der Europaweg heute.
Da ist ich wochenlang gelaufen, von Laden zu Show. Ich gesucht und gesucht, alles ist ein Flop gewesen. Jetzt steht sie vor dem Geschäft und sie wird ganz still. Der Mantel war da heich, das ist alles, was sie will. Das Herz, das wird auch schwer, weil der Geld sagt, er ist leer. Sie wäre Königin in Rot. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Sie wäre eine Königin. Und sie wird frei von aller Not. Der Mantel passt gut, passt so gut zu ihren Lippen. Ist warm und weich, man kann ganz gut drin wippen. Er geht über Ribben, Sonne und Boden, ist mehr als nur eine Mode. Der Mantel hat das Glück, sagt ihr ein Blick. Er hat das gewisse Etwas. Und Gigi lebt noch heiß. In ihm wird sie nie mehr alleine sein. Sie wäre Königin in Rot. Es gebe ihr das Leben vor dem Tod. Sie wäre eine Königin in Rot. Und sie wäre frei von aller Not. Ja, sie weiss, sie ist wirklich nicht sehr schön. Nur mit dem Mantel ist das kein Problem. Und sicher finde ich, sie der Mann von ihrem Leben. Und die Enge von Gala zu Gala schweben. Ein Haus am See, ein Rosengarten, Helikopter und eine Yacht. Wie lange wirst du auf das Wunder warten? Ach, sie wäre Königin. Gebe es Leben vor dem Tod. Sie wäre eine Königin in Rot. Und sie wäre frei. Sie wäre Königin in Rot. Gebe es Leben vor dem Tod. Sie wäre eine Königin in Rot. Und sie wäre frei von aller Not. Es ist nicht anders gegangen, sie Geld unterschlagen. Jetzt steht sie im roten Mantel da mit aufgeschlagenem Kragen. Die Welt steht offen, sie tanzt und singt. Und hat's nicht gemerkt, dass plötzlich das Traum ist gekommen. Von links.
Wie viele Gäste hast du?
Königin in Rot, ein Titel von der Sina aus der CD in Wolkenfischen. Das ist der Treffpunkt, den sie hören, live im Sommerprogramm Kreuz und Quer, wo wir im Wallis, genau gesagt im Mattertal, unterwegs sind, von heute bis und mit Freitag. Jetzt gerade hocken wir voraus. Es wird immer ein bisschen frischer. Wir hocken voraus bei den Hütten, bei den Europawegen auf über 2000 Meter. Wir haben verschiedene Gäste auf eingeladen, die nachher mit uns auch loslaufen, loswandern. Der Klaus Der Bruno Jelk, Rettungschef von Zermatt, sitzt mir vis-à-vis. Und etwas ganz Wichtiges bei dieser Rettung in Zermatt ist natürlich die Air Zermatt. Das sind die Helikopter, Bruno Jelk. Das sind, glaube ich, 9 im Moment, die wir haben. Das sind über 50 Leute. Das sind Rettungshelfer, das sind Piloten, das sind Sanitäter, das sind Ärzte, die da mit dazugehören. Und ich weiss, dass ihr ein Projekt in Nepal habt, wo ihr versucht, dort die Piloten auszubilden. Warum brauchen die das überhaupt? Weil so hohe Berge wie im Himalaya gibt es ja bei uns in der Schweiz gar nicht.
Also das Problem ist aufgetaucht in Nepal, wie sie da aufgeboten kamen, für einen bekannten Bergsteiger aus Slowenien zu retten. Er ist mittlerweile gestorben, weil es zu lange gebraucht hat, da abzukommen. Und dann haben wir da mit dem Seil, mit 30 Meter Seil, wir da aus der Wand genommen. Und da war ein Pilot, sehr offener Pilot, der hat die Technik nie gesehen und hat Interesse gehabt an der Technik. Und dann haben wir mit dem Pilot von der Erzermatt, Binder Gerold, haben wir das besprochen und haben gesagt, wir können es denen helfen, die Technik zeigen. Erzermatt hat 40-jährige Erfahrung mit dem. Oder wir können es im Schicksal überlassen und sie probieren. Und wir haben entschieden, ihnen zu helfen und die Technik beizubringen. Und das haben wir jetzt so gemacht, dass die Piloten und die Sherpa die Technik, die Flugrettungstechnik, können üben und beherrschen. Und darum haben wir jetzt das Projekt aufgezogen, denen zu helfen.
Jetzt würde vielleicht unseren Hörern, die daheim hören und sich das gar nicht vorstellen können, was denn da so schwierig daran ist, mit einem Helikopter jemanden zu retten. Man fliegt einfach rauf, man weiss, mit dem Helikopter kann man stehen bleiben in der Luft, rauf, runter, links, rechts. Was ist denn da so schwierig?
Also das ist ja, da müsste der Pilot fragen, der Dani Ufterblatter und vielleicht noch andere, die da auch noch in dem Sendung mitmachen. Aber das Problem ist, der Pilot, uns Retter, ist einfach mit dem Seil abzugehen oder in die Wand zu fliegen, wie sie eher gefordert am Berg selber. Technisch den Verletzten erst versorgen und dann wieder am Heli anzuheichen. Das ist unsere Aufgabe. Der Pilot hat natürlich die Schwierigkeit mit dem Wind, mit dem Wetter, mit der Sicht, mit der Nacht eventuell, dass er den Heli stationieren kann, dass wir arbeiten können. Und das entscheidet immer der Pilot. Der Captain ist der Pilot und der entscheidet, welche Technik wir anwenden können, was wir dürfen machen für ihn und wie wir die Arbeit erledigen. Wir haben jetzt mittlerweile mit statischen Seil, wir haben die längste Rettung mit 220 Meter, wo man einfach die Leute unten anheben und auspflegen. Es ist eine Teamarbeit.
Darf ich Sie schnell noch aufs Alter ansprechen? Weil das finde ich absolut beeindruckend. Bruno Jelk ist 67, macht das immer noch, lässt sich immer noch zum Teil eben abseilen, zum Teil bis 200 Meter weit, letzter Spalte aus senkrechten Felswänden. Wie schafft man das?
Also ich bin immer am Trainieren, ich bin immer unterwegs und mache immer Rettungen. Es ist schon so, wenn man viele Rettungen macht, hat man einfach ein bisschen Erfahrung. Man muss immer noch Respekt haben, man muss gut alles analysieren. Und solange ich gesundheitlich zweit bin, ich fühle mich sehr wohl und fühle mich noch nicht herausgefordert, wenn ich in eine schwierige Rettung gehen muss. Und solange ich das machen kann, habe ich Freude daran und mache es. Und das ist immer eine Teamarbeit. Das ist der Pilot, das ist der Rettungssanitäter, der Arzt und der Retter. Das ist eine Teamarbeit und einander tut man helfen. Und dann probiert man, die Leute professionell zu retten und sicher zu retten.
Klaus Aftenblatt, der Präsident der Bergführer von Zermatt, ist zum Beispiel mit dem Mountainbike von Dash 1400 Meter auf 2000 Meter hochgeradelt. Das ist offenbar sein Training. Sie haben es vorher jetzt auch angesprochen. Gehen Sie in den Kraftraum oder woher holen Sie sich die Fitness?
Nein, sicher ist Bergtouren machen, das ist eins. Ich bin auch noch viel im Ausland unterwegs in Bergtouren. Was ich viel mache, ist Klettern. Wegen mit dem Heli wird man irgendwie in der Wand abgesetzt. Und da ist wichtig, dass man es beherrscht, dass man es mal sicher abstehen kann, bis man selber eine Sicherung machen kann. Zum Beispiel Matterhorn Nordwand wird man abgesetzt und hat man im Moment keine Sicherung, dann muss man etwas bauen. Und für mich ist das beste Training viel Klettern, dass man es muss beherrscht im schwierigen Gelände auch abstehen. Vom Heli aus, man wird nicht, es ist ein Unterschied, ob man eine Wand oder eine Tour von unten aufsteigt, da tut man sich angewöhnen. Mit dem Heli ist es total anders, man wird vom Flachen direkt in eine Wand gesetzt. Und das muss sich selber angewiesen. Und das ist wichtig, dass man trainiert im Klettern.
Wir sind froh, dass es sie gibt. Wir sind froh, dass es Rettungswesen gibt in den Bergen oben. Bruno Jelk bleibt noch bei uns im Treffpunkt. In der zweiten Stunde nach den 10 Nachrichten begrüßen wir zum Beispiel den Piero Blanche, Präsident von der SAC Monte Rosa Hütte. Das ist die neue, hypermoderne Hütte, die aussieht wie ein Bergkristall. Er wird zu uns stoßen. Oder wir haben das Telefon mit dem SAC-Vertreter Uli Mosima, Gruppensicherheit im Bergsport, der uns etwas zu der Unfallstatistik sagen kann. Also bleiben Sie dran. Treffpunkt nach den 10 Nachrichten geht es weiter.
DRS 1. Kreuz und quer durch die Schweiz.
Bitte Tommy Scherer und sage herzlich willkommen zu dieser zweiten Treffpunktstunde live aus der Europaweg heute auf über 2000 Meter. Wir sind unterwegs im Mattertal. Das Mattertal, dort wo Zermatt liegt, dort wo das Matterhorn steht und dort wo es 21 4000er gibt. Wir wollen in diesen beiden Treffpunktstunden Ihnen daheim zeigen, wie wichtig die Bergsicherheit ist, wie eine Bergrettung funktioniert. Und im Zusammenhang mit der Bergsicherheit wollen wir auch die neue Monte Rosa Hütte ganz kurz erwähnen. Die Monte Rosa Hütte sieht aus wie ein Bergkristall. Das war ein grosses Medienereignis, das sie aufgegangen ist das letzte Jahr. Wir haben jetzt den Piero Blanche, den Vizepräsident von der SAC-Sektion Monte Rosa bei uns in der Sendung. Was ist aus Ihrer Sicht das Tolle an dieser Hütte, Piero Blanche?
Ja, neben der Architektur, wie er es bereits gesagt hat, wenn ich als Kunde und Gast sehe, den Unterschied zu verdienen, ich habe mein Nest, ich habe Material ablegen daneben und ich habe einen Sitzplatz im Messsaal.
Und warum die Monte Rosa heute eben auch dazu beiträgt, dass Sicherheit in den Bergen noch mehr beachtet werden muss, das erfahren Sie, wenn Sie dabei bleiben, in dem Treffpunkt live von der Hörnliweg, von der Europaweg heute. Jetzt habe ich das fast verwechselt. Europaweg heute, so ist es richtig.
But it was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we shared, the mountains that we moved. Nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. Myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owed.
ausgesehen tut die neue Monte Rosa Hütte. Das war ein grosses Medienthema. Es hat viele Bilder gegeben davon. Ausgesehen tut sie eigentlich wie ein Bergkristall. Und bei uns ist der Mann, der quasi den Bau unter sich hat. Das ist nämlich der Piero Blanche, Vizepräsident von der SAC-Sektion Monte Rosa. Jetzt habe ich das vorher, Piero Blanche, so ganz kurz erwähnt, dass das auch sicherheitstechnisches Risiko, das sicherheitstechnische Problem mit sich bringt. Die neue, komfortable, bessere, modernere Monte Rosa Hütte. Wie denn genau?
Ja, das Problem ist, dass jetzt viel mehr Leute kommen. Interessant ist, dass sich im letzten Jahr auch der Gast in der Hütte geändert hat. Und dann, dass aber nur mehr 20-30% Alpinisten sind und der Rest sind alles Wanderer. Und die Sicherheitsproblem, was ich gebe, ist, durch den Rückgang vom Gletscher wird der Weg, der Zuweg immer ein bisschen heikler zu machen. Und darum sage ich mir ganz klar, ihr müsst vom roten Boden 3 Stunden rechnen bis oben, ihr müsst Steigeisen mit haben, ihr müsst Bergerfahrung haben. Und wenn ihr das nicht habt, dann haben wir den Bergführer. Und nachher ist das euch das Zeichen, dass der Rückweg genau gleich lang ist wie der Hinweg.
Das heisst, es kommen Leute rauf, die einfach die Hütte mal anschauen wollen, oder eine Nacht verbringen dort, wo die Aussicht geniessen, die Höhe und dann noch wandern, wie sie sagen, wieder zurück.
Ja, sehr viel. Das ist genau das. Und das ist richtig. Das ist eine Entwicklung, die sich jetzt im letzten Jahr ergeben hat, nicht nur in der Monte Rosa Hütte, sondern auch in einer anderen Hütte, die wir als Sektion Monte Rosa noch haben. Im Weltschen kann man die Feststellung machen, dass viel mehr Leute wandern und in die Hütte gehen, die anschauen. Zum Beispiel habe ich schon gesehen, dass Leute sagen, ich will jede Ersatzhütte mal besucht haben. Und da können auch viele Gäste natürlich. Zermatt ist ja ein bekannter grosser Kurort, der auch die Leute bringt. Und natürlich ist jetzt die Monte Rosa eine Attraktion mehr für den Kurort Zermatt.
Was ist da konkret passiert in diesem Jahr, seit die Hütte gut offen ist?
Ja, das wäre also ein Unfall. Es hat etwas Unfall gegeben, aber grobe Unfall kann man nicht so sagen. Das letzte Jahr ist natürlich am Anfang der Zustieg vom Fels und Briefer Gletscher noch gerade heikel gewesen am Anfang, weil da haben wir nachher müssen Leiter Ladri bauen. Und das hat natürlich gegeben, dass Leute sich mit den Steigeisen verhapschelnd umkehren. Ich habe mal einen gesehen auf dem Tomarena, der das ganze Gesicht verschlagen hatte, weil er sich selber hat den Haken gestellt und den Kopf auf den Stein ausgeschlagen. Da sieht das natürlich schlimm aus. Aber sonst andere Unfälle, gröber Unfall kann ich jetzt nicht so sagen. Was vielfach ist, dass die in die Hütte kommen und sind die vollkommen ausgepumpt. Fertig. Und da hat der Hütte, der uns Märchen erzählt, der kann ganz klar sagen, also der kommt morgen zu Füßen nicht mehr ab. Oder nicht mehr Mubber, wie der rote Boden und Monte Rosa ist ungefähr gleich hoch. Das bräuchte, dann müssen die Hilfe und dann müsste der Helikopter reichen, weil die kann man dann nicht einfach auf Strecke schicken, in der Hoffnung, dass sie ankommen, sondern die Sicherheit ist dann auch im Vorderrang.
Der Klaus Auftenblatt, ein Präsident, Bergführerverein von Zermatt, ist auch bei uns. Sie haben auch schon gehört, wenn Sie die letzte Stunde Treffpunkt mitverfolgt haben, da von der Europawegheute. Sie haben mir vorher ganz kurz noch schon gesagt, Klaus Auftenblatt, es hat sich extrem verändert seit Ihrer Kindheit oder seit Ihrer Jugend, der Weg zu dieser Monte Rosa Hütte rauf.
Also, wenn wir in die Schule sind gegangen, haben wir immer einen Ausflug gemacht zur Monte Rosa Hütte. Das ist ungefähr 1955, 60 gewesen, da haben wir vom Gletscher vom roten Boden direkt auf den Gletscher können laufen, ohne dass man den kleinsten Abstieg hat müssen machen. Und haben aber den Gletscher können überlaufen und bei der alten Hütte haben wir vielleicht 5 Minuten über die Marina im Brief müssen und das mal mit der Hütte da gewesen. Und heute müssen wir da auf B-Seite zwischen 80 und 100 Meter im Brief und auf der anderen Seite wieder im Uf.
Weil einfach der Gletscher zurückschmilzt?
Weil der Gletscher einfach so abgeschmolzen ist.
Und was?
Und das Problem ist ja nicht der Rückgang von der Länge vom Gletscher, sagen wir, wenn es einmal 10 Meter zurückgegangen ist, ist das nicht so tragisch. Aber die Höhendifferenz auf die riesigen Flächen, das gibt eine unerhörte Kubatur. Und das ist da, wo der grosse Gletscherrückgang ist und sich die Leute weniger bewusst sind.
Und was das nachher für Probleme mit sich bringt, das haben wir vorher von Piero Blanche, Vizepräsident von der SAC-Sektion Monte Rosa, gehört. Dass man sich zum Teil selber verheddert, in der Steigeisen selber umgeht, sich so verletzt oder dass man eben einfach erschöpft ist, weil man es unterschätzt, den Weg hin und den Weg auch nachher wieder zurück. Jetzt bei Piero Blanche hat man letzte Woche die Alt-Monte Rosa Hütte, die es noch gegeben hat, gesprengt. Es pressen sich schon die Lippen zusammen. Hat Ihnen das wehgetan, wo man das Gebäude in die Luft gejagt hat?
Das hat mir nicht wehgemacht, weil wir die Miese sprengen, weil das ist das Mal, wo wir das Baugesuch gestellt haben, dass die alte Hütte weg muss. Man kann sagen, ja, dass die Hütte äußerst schön war. Das war ein schönes Gebäude mit dem Steinwerk. Und jetzt ist einfach die weg. Was ist der Unterschied? Vorher, wenn ich in der Hütte bin, übernachtet, bin ein paar Mal vorher da gewesen, oder während der Mahlzeit von der neuen Hütte, man musste in ein Winterraum die Schuhe einschen. Und dann ist man raufgelaufen und dann hat man dann am Gang irgendwo den Rucksack in eine Ecke stoßen. Man musste dann essen. Vielleicht musste man die erste Schicht gehen, oder wenn man Schweine kennt, dann die zweite Schicht essen. Wenn man ins Zimmer ist gegangen, um zu liegen, hat man vorne im Gang, wie der Rucksack ist, Sieg mitnehmen und nachher in Schlag innen, Kopf an, entweder unten oder oben eintauchen, ablegen und wenn möglich schlafen. Und je nachdem, wie viel Leute das geht, hat man auf Kommando sich drehen. Das ist jetzt das, was man kann sagen, das fehlt von der WC-Anlage und dem Aroma drumherum und drinnen nichts diskutieren.
Schön beschrieben. Auf Kommando drehen. Sehr gut. Wir kommen vielleicht noch mal kurz zurück auf die Neumonterosa-Hütte. Ihnen daheim kann ich sagen, wenn Sie wollen wissen, wie es aussieht, auf drs1.ch haben wir ein wunderschönes Dossier überhaupt über die ganze Sommerserie kreuz und quer durch die Schweiz. Aber wenn Sie jetzt auf die Etappe, wo wir im Mattertal unterwegs sind, klicken, dann haben wir dort Bilderstrecken. Da sehen Sie übrigens auch ein Bild von dieser alten Hütte, wie sie gesprengt worden ist. Sie sehen ganz sicher auch die neue Monterosa-Hütte, der eben aussieht wie so ein Bergkristall. Live, der Treffpunkt, sind Sie am Hören von der Europawegehütte auf über 2000 Meter. Wir wollen als nächstes über ein bisschen Zahlen reden. Der SAC-Vertreter Uli Mosemeyer, ich gehöre zu der Gruppe Sicherheit im Bergsport, ist uns dann am Telefon zugeschaltet. Da geht es um Rettungen und Statistiken und die Frage, warum es 11% mehr Unfälle gegeben hat im 2010 weder im Vergleich zum Vorjahr. Das als Antwort dann als nächstes.
Per dirtelo ancora, per dirti che
man unterwegs ist in den Bergen, sollte man keinen Alkohol trinken. Auch kein Ramazzotti, den höchstens mit den Ohren grüßen. Eros Ramazzotti haben wir gerade gehört bei uns live im Treffpunkt, wo wir von der Europaweg heute senden. Auf über 2000 Meter sind wir da. Ja, langsam bedeckt sich der Himmel, der Wind kommt ein bisschen mehr auf. Wahrscheinlich, wenn wir dann so 40 Minuten loslaufen, kommen wir dann in den Regen rein. Jetzt bleiben wir aber noch einen kurzen Moment da, weil in den nächsten paar Minuten habe ich das Gespräch mit dem Ueli Mosima, Gruppe Sicherheit im Bergsport vom SAC. Guten Morgen, Herr Mosima.
Guten Morgen, Herr Schöner.
Herr Mosima, ich habe mir mal die Statistik angeschaut vom 2010. Es hat 2426 Bergrettungen gegeben. Es hat 173 Todesfälle gegeben. Das ist eine Zunahme von 11% im Vergleich zum Jahr 2009. Was ist eine mögliche Ursache aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist noch schwierig, um sogar ganz auf einen einfachen Nenner zu bringen. Es sind ja alle Bergsportarten dabei. Also wo, da kommt es darauf an, wie die Saison verlaufen. Normalerweise ist es so, dass wir bei ausgesprochenen Schlechtwetterjahren eigentlich weniger Bergunfälle haben, weil weniger Leute unterwegs sind. Und das ist natürlich je nach Jahreszeit ein bisschen unterschiedlich. Und im letzten Jahr war es ein bisschen heikler Lawinenwinter gewesen. Und im Sommer, in der Hitzeperiode kam im Juli, wo sehr viele Leute unterwegs waren. Und diese Kombination hat zu einer Erhöhung geführt.
Also sie relativieren das ein bisschen. Es ist nicht darauf zurückzuführen, dass die Leute grundsätzlich unsicherer unterwegs sind oder die Faszination von den Bergen unterschätzen?
Nein, das kann man sicher nicht gerade so total vereinfacht sagen. Klar ist der Trend, dass jedes Jahr mehr Leute gerettet werden, als in die Bergnot geraten. Man muss ja unterscheiden zwischen einem Bergnotfall. Also wir haben das Beispiel, wie wir vorhin gehört haben, bei der Monte Rosa Hütte, wo um heute Weg, wo die Leute müssen geholt werden, weil sie erschöpft sind, die sind eigentlich gar nicht verunfallt. Und die Unfälle im engeren Sinn, wo jemand wirklich abstürzt oder in eine Lawine kommt, das ist ein Unterschied.
Ich habe auch gelesen, dass Stürze die häufigste Unfallursache sind. Was können Sie unseren Hörern, die uns jetzt dazu hören, mitgeben auf den Weg, auf den nächsten Wanderweg, auf die nächste Tour, dass eben genau das nicht passiert, dass man nicht stürzt?
Ja, oft gibt ein Bergwander ist oft nicht einmal eigentlich ein Sturz, also die primäre Auslösung, sondern stolpern, ein bisschen ausrutschen und im exponierten Gelenk kann man eben dann abstürzen. Also man sollte immer ein bisschen konzentriert bleiben, sobald es exponiert wird auf einem Bergwanderweg. Vielleicht nicht, wenn man redet mit anderen Leuten, vielleicht nicht an einer Heikelstelle zurückschauen und einfach ein bisschen auf den Weg aufpassen.
Ich habe selber gemerkt, ich habe schon lange keine Wanderschuhe mehr angehabt. Das ist einfach nur schon die Grösse von so einem Wanderschuh ist anders. Ich stoße die ganze Zeit an, am Bank oder am Stuhlbein oder wenn ich aus dem Zimmer rauslaufe. Ja. Das ist, ja, man muss sich wirklich zuerst daran gewöhnen, oder, dass man da an den Füßen einen klobigeren Schuh hat, weder wenn man in den ganz normalen Strassenschuhen rumläuft. Schauen wir doch noch auf die Planung. Herr Mosima, was sollte man bei der Planung beachten, dass der Ausflug in die Berge dann auch wirklich sicher über die Bühne geht?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt ansprechen. Planung, die fällt eigentlich daheim an. Also wenn man sich schon Gedanken macht, um eine bestimmte Tour zu machen, muss man sich darüber Rechenschaft ablegen, was ich mir da vorgenommen habe, entspricht das etwa meinem persönlichen Niveau, also bezüglich Kondition und auch technischen Fertigkeiten. Sind die Wetterverhältnisse überhaupt günstig? Und das sollte man eigentlich alles am besten schon daheim abklären. Wenn man mal vor Ort ist, das ist immer ein kleines Problem, und die Bergwelt sieht, ist es dem schwieriger, als wenn Bedingungen ungünstig sind, eben auf das Ziel zu verzichten. Also Planung daheim ist sehr wichtig. Und ist ja dank der heutigen Informationstechnologie, die wir haben, auch viel einfacher geworden als früher.
Wenn man sich nicht sicher ist, Herr Mosima, wenn man jetzt körperlich genug fit ist, langt das, wenn man weiss, in der Planung, in der Vorbereitung kann man ja schauen, die Tour dauert ungefähr 5 Stunden, so viele Höhenmeter sind zu absolvieren, dass man einfach mal 5 Stunden lang flach läuft. Oder wie kann man sich selber testen? Vielleicht gibt es ja Leute, die finden, hey, jetzt will ich diesen Sommer auch wieder mal in den Berg gehen und so eine richtige Wanderung machen.
Ja, so einfach so die 5 Stunden flach laufen, glaube ich, ist schon nicht ganz richtig. Also würde ich eher vorschlagen, vielleicht 4 Mal nacheinander auf Hürtliberg hochzulaufen und wieder runter. Ein bisschen über eine stotzigere Variante. Das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Zu von und ab ist schon ein wesentlicher Punkt.
Das ist nicht zu unterschätzen, vor allem wegen der Knie, wegen der Gelenk und auch wegen der Schuhe vielleicht. Man kommt vorne an und beim Ablaufen muss man da einfach zum Teil wirklich schauen, dass man da die richtigen Ausrüstungsgegenstände mit dabei hat. Etwas, was ich Sie gerne noch fragen will, ist, das hört man immer wieder, die Bergwelt, die Alpen verkommen so ein bisschen zu einer Spielwiese, weil es ist einfach erreichbar, es gibt neue Trendsportarten. Macht Ihnen das Problem, macht Ihnen das Sorgen?
Also wir stellen fest, dass bei neuen Trendsportarten, die entstehen, dass dann die Unfallrate am Anfang ziemlich stark ansteigt, weil die Technik ist schon nicht so bekannt. Man hat zum Beispiel ein Schneeschuhlaufen im Moment sehr aktuell, also im Winter. Das machen Leute vielleicht, dass sie nicht gewöhnt sind. Es ist schon nicht ganz klar, wo eigentlich die Risiken liegen. Ein paar Jahre vorher war es das Klettersteig. Und das tut sich dann mit der Zeit ausgleichen. Also die Ausrüstung wird besser und die Erfahrungen werden auch besser und werden entsprechend verbreitet.
Wo sind Sie als letztes unterwegs, Herr Mosima?
Ich bin am Klettern.
Ah, okay. Jawohl. Also, dann wünsche ich viel Vergnügen und bedanke mich herzlich für die Informationen. Merci vielmals, Ueli Mosima.
Ja, ich nicht allzu viel Wetterpech heute.
Ja gut, wir werden sicher verregnen, das ganz sicher. Das sagen alle, die da rundherum sind. Bis jetzt sind wir aber noch im Trocknen. Merci, schönen Tag, danke.
Ja, danke. Danke.
Yeah.
Der Treffpunkt live von der Europaweg heute auf über 2000 Meter. Wir sind ja kreuz und quer im Mattertal oder rund um Zermatt unterwegs. Heute legen wir los bis und mit Freitag. Jetzt sind wir da eben, wie gesagt, auf 2000 Meter oben und nehmen nachher in ein paar Minuten den Europaweg. Das ist ein Höhenweg unter die Füße. Tommy Dettwiler, er ist unser Produzent. Tommy Dettwiler ist aber auch der Gruppenleiter und unsere Berggeis, der vorausgeht und die Leute muss antreiben. Wir sind eine rechte Gruppe. Tommy Dettwiler, da müssen wir auch relativ zügig dann so in einer Viertelstunde loslaufen, damit wir um zwei wo genau sind. Wo gehen wir her?
Also wir würden auf Zunecca, ist schon ein paar Mal gefallen, ist eine sonnige Ecke, Sunecca, oberhalb von Zermatt. Die schon sind Skifahren da, kennen das sehr wahrscheinlich dort. Wollen wir mindestens noch eine kleine Pause machen vor der Mittagssendung, die zwischen 2 und 3 ist. Und mir ist es lieber, wir haben ein bisschen Spatzung. Wenn man so eine grosse Gruppe ist, ist man halt längsamer unterwegs. Und wir wollen uns ja laufend von unterwegs auch immer wieder melden.
Natürlich, und wir wollen vor allem sicher unterwegs sein und nicht müssen juffeln. Schließlich haben wir jetzt seit dem 9. das Thema Bergsicherheit da im Treffpunkt angeschaut. Dann am Mittwoch wäre eigentlich geplant, oder? Einer von diesen 21 Viertausiger, die es da in der Gegend gibt, in dieser Region, nämlich das Breithorn mit unserem Hörer Peter Schmid zu besteigen. Wie sieht es denn aus?
Ja, es sieht schlecht aus. Wir haben in Rücksprache mit dem Klaus Aufzenblatten und mit SF Meteo, die uns spezielle Wetterprognosen gegeben hat, entschieden, dass wir die Hochtour verschieben auf den Donnerstag. Aber wir gehen gleich in die Höhe. Die grössere Gruppe, die wird dann schlussendlich morgen aufs Rothorn raufgehen und via Flue Alp auf Grünsee abwandern, muss ich glaube so sagen. Es geht dann weiter auf Triffel Alp. Und unsere Reporterin Karin Frey, die wird mit dem Architekt von der neuen Hörnli-Hütte morgen sehr wahrscheinlich trotz Wind, Regen vielleicht und raus und Schnee probieren, auf die Hörnli-Hütte aufzusteigen. Wir hoffen mindestens, dass das klappt morgen.
Die Hörnli-Hütte ist die Hütte, wo man eigentlich das Matterhorn noch anlangen kann, oder? Wo man dann den Einstieg in den 4477 Meter hohen Berg kann machen.
Das ist so. Man ist dort ganz nah an den Flanken des Matterhorn. Man sieht die Leute, die ob sie gehen, gehen. Man sieht sie wieder in etwas schlechterem Zustand zurückkommen oft. Man ist dann wirklich, wirklich ganz, ganz nah. Und dort werden wir dann auch mehr hören. Wir haben vorhin von der alte Monte Rosa Hütte gehört, wo gesprengt worden ist die letzte Woche. Auch die SAC Hütte, die Hörnli Hütte, wird das gleiche Schicksal ereilen. Gewissen Leuten wird es vielleicht, ich weiss es nicht, fast das Herz abknellen. Aber die Zeit geht halt auch in den Bergen weiter und die Ansprüche werden anders mehr dazu. Dann hören wir von der Karin Frey.
Ich glaube, das ist unsere Reporterin Karin Frey, so im Jahr 2015 soll dann, glaube ich, die neue Hörnli Hütte auch stehen. Dann schauen wir uns noch den Donnerstag an, wo wir aufs Riffelhorn gehen, glaube oder dort unterwegs sind.
Ja, wir werden dann von der Riffelalp auf den Riffelberg aufsteigen und hinten runter, beim Gornergletscher hinten runterlaufen aufs Furi und dann für unsere Mittagssendung, aber mit der Bahn, das wird gewisse Leute sicher freuen, mit der Bahn rauf zum Schwarzsee und ich hänge den Freitag dann gerade dran. Übrigens, Schwarzsee werden wir dann, die aufs Breithorn gehen, direkt in die Sendung kommen, hoffen, das reicht. Und am Freitag werden wir dann vom Schwarzsee zurück auf Zermatt wandern und unsere Abschlusssendung, die kommt von der Einsatzzentrale von der Air Zermatt.
Also gut, das ist eine spannende, befrachtete Woche. Bergdolen hört man im Hintergrund. Ich freue mich ja dann auf Gemsi und auf irgendeinen Adler und auf Steinböck und auf Murmeltier. Haben wir Chancen heute, jetzt, wenn wir nachher loslaufen, eines von diesen Viechli zu sehen, zu begegnen?
Ich würde jetzt sagen, wir haben gute Chancen, als ich die Etappe rekognosziere. Haben wir Gemsi relativ nah gesehen, wunderbare Aussicht gehabt, auf Zermatt und die umliegenden 4000er. Das haben wir heute auch nicht mehr so. Aber Gemsi ist gut möglich. Murmeli ist auch eine grosse Chance. Und wie die aussehen, die hier wohnen, eben die vierbeinigen Freunde, das haben wir auf dem Internet schon parat gemacht, gefötelt auf der Rekotour. Hier, wo das Wetter noch etwas schöner war.
Genau, und das sind dann keine Fotos, die wir aus dem Prospekt genommen haben, sondern Tommy Dettwiler ist denen begegnet und hat die aufgenommen. Also drs1.ch, unser schönes Dossier anschauen, auf Bilder klicken oder auch die Wanderroute mitverfolgen oder auch den Wettbewerb, wo man jeden Tag schöne Preise gewinnen kann. Online anschauen, drs1.ch. Und ganz etwas Wichtiges, Sicherheitsaspekt, wenn man in den Bergen unterwegs ist das Wetter. Wir werden exklusiv bedient in ein paar Minuten von der Christine Jutz, die uns sagt, wie das Wetter hier in der Region für heute ist und auch für die nächsten Tage. Imia, der ist eins live mit dem Treffpunkt von der Europaweg heute. Und jetzt können wir allen, die in der Region vom Wallis unterwegs sind, vielleicht Sommerferien machen, Wanderferien machen, einen besonderen ja, Service bieten, nämlich Christine Jutz von SF Meteo ist bei uns. Guten Morgen, Christine Jutz.
Guten Morgen miteinander.
Wir werden mal so ein bisschen als erstes vielleicht die Besonderheiten vom Klima hier im Wallis miteinander anschauen.
Ja, Wallis und insbesondere natürlich Mattertal und Zaastal sind vom Wetter und vom Klima her sehr etwas Besonderes. Sie haben wirklich ein eigenes Klima und gehören zu den sogenannten inneralpinen Trockenzonen. Die Vispertäler, also Region Stalden, Visp, Ackersand, das sind nämlich die trockenste Region der ganzen Schweiz mit nur gerade 500 bis 550 mm Regen pro Jahr. Zum Vergleich, wenn man jetzt den Regen, der heute noch dazukommt, auch mitzählt, dann hat es im Tessin in den letzten Wochen fast gerade so viel geregnet, dass es den ganzen Tag regnet, wie wir jetzt das zum Beispiel gestern oder wie ihr vor allem das gestern erfahren habt. Das ist also wirklich sehr, sehr selten.
Warum ist denn eigentlich so trocken?
Ja, Zermatt, oder wenn man Zermatt ist, oder auch auf der Täschalp und in der Region wandern, dann muss man sich einmal ein bisschen umschauen, mal ein bisschen drüllen, um 360 Grad drehen. Und dann sieht man eigentlich gerade, wieso. Der Grund ist nämlich, dass es rundum hohe Berge hat. Und zwar sehr hohe Berge, 4000er nämlich. Und die Vispertäler, also das Mattertal und auch das Zaastal, die sind so quasi eingekesselt zwischen diesen Bergen innen und abgeschnitten vom sonstigen Wetter. Das heisst, die Wolken, die kommen, sei das von Süden oder von Norden, von Osten und auch von Westen, die müssen zuerst einmal über die Berge hineinkommen. Dann regnen sie sich aber gerade aus und zurück bleiben dann eben höchstens noch ein paar Wolkenfelder, aber kaum mehr Regen. Wenn sich also hinten im Mattertal und im Saas dunkle Regenwolken zusammenbrauen und sich entladen, dann geht das untere Vispertal eben regelmässig leer aus. Die Wetterlage, die Regen und Schnee bringt, sind dann auch eher so ein bisschen die Südlagen, wie die Südwestlage von gestern zum Beispiel, oder dann eine sehr starke Westwindlage im Herbst inne. Übrigens ist dann nicht das ganze Wallis so trocken, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Gegensätze, die sind ziemlich gross. Es liegt nämlich auch der nässigste Ort der Schweiz im Wallis, nämlich Monte Rosa-Gruppe oberhalb von Zermatt, also nicht allzu weit weg, ein bisschen östlich vom Breithorn, mit 4000 mm Regen pro Jahr. Das sind also 8-mal mehr, wie zum Beispiel eben in Ackersand.
Aber es ist eben sehr selten, dass es so wie vorgestern den ganzen Tag geregnet hat. Christian Jutz, ich konnte lesen, dass das kleine Matterhorn der sonnigste Ort der Schweiz sei. Stimmt das?
Ja, man hat tatsächlich auf dem kleinen Matterhorn über 2500 Sonnenstunden gemessen in einem Jahr. Mehr wie sonst noch in der Schweiz. Aber die Messstation liegt natürlich auch auf 3800 Meter oben, also die höchste Messstation. Und man kann die Messe wird jetzt nicht mit Zürich, mit Locarno oder mit Basel vergleichen. Es ist ja klar, dass man auf dem Gipfel oben die Sonne früher sieht wie im Tal unten. Es ist aber natürlich unumstritten, dass das Wallis zu den sonnigsten Regionen der ganzen Schweiz gehört. Und da gehört natürlich auch das Mattertal und das Saastal dazu. Und nicht umsonst sagt man diesen Bergen dann auch Vispertaler Sonnenberg. Wenn Wolken über Berge reinmühen, wir haben es vorher gehört, dann regnen sie aus. Das heisst, sie verlieren die Feuchtigkeit. Und eine Wolke ohne Feuchtigkeit ist natürlich nicht wirklich eine Wolke mehr. Sie löst sich dann nämlich auf. Und was auch noch mitspielt, das ist der Talwind, der den Tag durch talaufwärts bläst, zum Teil recht kräftig bläst. Und die Wolken, die zum Beispiel vom Ostertal her über Monte Rosa-Gruppen und das Breithorn ins Mattertal reinziehen, die werden eben durch den Talwind blockiert und kommen nicht weiter. Und darum in diesen Regionen sehr, sehr sonnig. Viel Sonne, Wärme und wenig Regen, das hat natürlich Auswirkungen auf das ganze Leben in den Vispertälern. Zum Beispiel sind Schnee- und Waldgrenzen deutlich höher wie sonst in den Alpen. Und auch die Anbaugrenze, die verschiebt sich nach oben. Und darum haben wir die Vispertermine, auch die höchsten Weinberge von ganz Europa. Die Böden sind sehr trocken und damit etwas wächst, hat man aber schon früh Bewässerungen anbauen, Bewässerung anfangen. Und die Bewässerungssysteme, die Suone oder die Biss, wie wir sie im Unterwallis heissen, die sind zum Teil noch von den Sarazenen, also von Araber oder von den Römer, von den Heiden also, Araber und Römer. Und zum Beispiel die Vispertermine, hat es eine römische Wasserleitung, sogenannte Heidwasser. Und die Suonen übrigens zum Teil schon 500 Jahre alt. Also wirklich ganz eine alte Sache und ganz eine tolle Sache. Und die Römer, die haben nicht nur Suonen gebracht, sondern vielleicht auch der Wein, der Heide oder der Heida, wo man sich nicht entgehen sollte, aber natürlich erst nach dem Wandern dann.
Natürlich, sicher nicht vor dem Wandern oder jetzt, Christian Jutz, das ist ja völlig klar. Jetzt würde mich noch wundern, ob wir dann auch Wasser oder besser gesagt Wasser von oben überkommen. Also da, wo wir jetzt sind, Europaweg heute, ist es jetzt recht bedeckt. Wie sieht denn das Wetter von dieser Woche aus für uns Wandervögel, die da unterwegs sind bis und mit Freitag?
Ja, die Wolken, die begleitet euch eigentlich jeden Tag immer ein bisschen. Aber es gibt zwischendrin sicher auch mal ein paar Aufhellungen. Jetzt dann am Nachmittag und am Abend auch noch Regen, zum Teil kräftiger Regen. Und es ist zwar heute der 19. Juli, ich muss aber gleich von der Schneefallgrenze reden. Wir haben es gehört, die kommt ziemlich darab auf 2000 bis 2500 Meter. Und das heisst natürlich, auf dem Breithorn schneit, aber auch auf dem Rothorn hat es dann morgen, morgen früh sicher Schneefelder, wo man durchlaufen und es ist ziemlich eisig. Alles in allem kann man sagen, eine wechselhafte Woche, zum Teil eine windige Woche. Es kommt immer wieder mal regnen, es gibt aber auch immer wieder mal sonnige Abschnitte. Also vom Wetter her wird es sehr, sehr spannend.
Danke herzlich, Christine Jutz. Ich habe es gewusst, es ist ein Scherer in den Bergen, danach wird das Wetter sicher nicht gut. Danke vielmals. Ich gehe noch schnell zu Sina, unserer prominenten Mitwandererin, die da gerade am Käfeln ist, ein Äpfelstrudel oder eine Wehe, habe ich vorher gesehen. Oh, jetzt tut sie schon protestieren. Nein, gar nicht. Wir brauchen Sina, weil Christine Jutz hat gerade erzählt, Schneefall bis auf 2200 Meter.
Ich habe jetzt extra noch ein paar feine Walliser Aprikosen genommen, die werden mich über den Berg bringen. Aber es ist schon, wenn du jetzt hier rauf schaust, es ist schon in die Richtung, wo wir laufen, ist nicht lauschig, wenn du so überlässt.
Nicht lauschig, nein. Wir sind nicht zum Pläuschen gekommen, sondern
ich habe meint schon, ehrlich gesagt, ihr habt mir gesagt, es gäbe Applaus und das Wetter ist schön, jetzt muss man es merken. Du hast geblöffen, Tommy.
Wir haben dich so angelockt, Hauptsache bist du mit dabei, wir freuen uns sehr, Sina. Wir legen los und brechen da jetzt unsere Zelte ab, sonst schaffen wir es nämlich nicht, bis am 2 in der Sunnecke zu sein. Also, das war der Treffpunkt live von der Hörnli, nicht von der Hörnli, sage ich schon wieder Hörnli, ich habe, glaube Hungerhörnli mit Kaktum. Von der Europaweg heute da auf über 2000 Meter. Jetzt nehmen wir den Weg. Der Europaweg ist ein Höhenweg unter die Füße und hoffen dann, dass wir ja so kurz vor den Zweinen dort sind. Meldet uns aber natürlich von unterwegs.
DRS1. Kreuz und quer durch die Schweiz. Präsentiert von Schweiz Tourismus, myswitzerland.com und Mammut.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.